Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zum Hinterhofsänger Podcast. Das hier ist der Sound der Therapie-Couch, auf der wir uns heute wieder zusammenfinden. Wir stehen heute vor der großen Herausforderung, eine Sendung zu machen, die nicht tief todtraurig ist. Mein Name ist Jan Budde und der Bene ist krank. Wie viel von euch, ich höre eure tropfenden Nasen bis hierhin, ich höre das Kratzen in euren Hälsen und den kalten Wind, wie er durch die Mainzer Gassen pfeift und die Viren verteilt. Und derzeit können wir halt leider nicht rotieren. Domi und Schlechti, sie werden zurückkommen, ich glaube an ihre Immunkraft, aber wie würde Mainz 05 sagen, sie sind bis auf Weiteres verletzt. Was aus der Therapiestunde eine Paartherapie macht. Hallo Felicitas.
Jan, wir müssen reden. Ja, über Mainz 05.
Okay, dann bin ich beruhigt, dass der Nachsatz kam. Ich hatte kurz Schiss.
Oh Mann, es ist so scheiße kalt geworden. Jetzt hatte ich am Wochenende schon eine Stunde länger Zeit, um mich auf das Spiel gegen Stuttgart zu freuen. Ja, nee, jetzt ist einfach früher dunkel. Ich sitze hier in meiner Mummeldecke mit einem Tee, habe eiskalte Finger und ich habe das Gefühl, ich muss meinen Körper wieder warm reden. Das heißt, ich muss mich gleich einmal kurz vielleicht an das erinnern, was war und an das in Erinnerung rufen, was wahrscheinlich kommen wird. Und dann wird mir wieder warm. Aber Stand jetzt bin ich noch ein einziger Eisblock.
Dann taue ich dich mal ein klein wenig auf, denn es gibt ja durchaus, auch wenn gerade alles trist und grau erscheint, bei Mainz 05 Grund zum Feiern. Denn es gibt Back-to-Back Meister im amputierten Fußball. Jawohl! Stefan und seine Jungs und das Mädel haben es gerockt und haben den Titel verteidigt. Was eine geile Truppe. Ja, bei Mainz 05 geht es dann und wann auch mal um die deutsche Meisterschaft.
Ja, man muss sich einfach nur mal abseits der Herrenmannschaft bewegen, um zu sehen, da ist durchaus Erfolg bei Mainz 05 im Verein drin, denn die Jungs und das Mädel haben es natürlich am Wochenende beim letzten Spieltag der amputierten Fußballmannschaft geschafft. Halbfinale 2-1 souverän in der Verlängerung gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen und dann im Finale 3-1 den HSV nach Hause geschickt. Und was sollen wir sagen, wir sehen nächste Saison dann auch wieder amputierten Fußball Champions League mit Mainz 05 Beteiligung. Aber ganz im Ernst, nachdem wir im Sommer schon mit Stefan gesprochen haben, hätte mich auch alles andere enttäuscht.
Ja, aber Champions League, das war diese Saison mal eine Grenzerfahrung. Da hat man auch durchaus mal richtig auf die Moppe bekommen. So ist das halt. Und natürlich werden wir eine Sendung mit Stefan machen. Ich bin auch dafür, dass wir noch andere aus der Mannschaft einladen. Wir machen einfach den Tisch voll. Ist mir alles egal. Stefan, weil wir wissen, dass du ein treuer Zuhörer bist. Ich habe vergessen, dich vorhin anzurufen. Was hältst du von der nächsten Länderspielpause? Ich mach das mal auf dem
Weg. Jetzt kannst du nicht mehr absagen.
Ja, jetzt ist vorbei, Stefan. Jetzt ist, wobei, er will auch gar nicht absagen, glaube ich. Stefan hat richtig Bock und wir haben uns kennengelernt im Saarland bei einem Saarland-Fanclub-Treffen. Ganz liebe Grüße gehen da ins Saarland. Wir winken durch das Mikrofon zu euch rüber und da ist eine gute Freundschaft draus entstanden. Und Stefan, wir freuen uns auf dich als Gast und Gästinnen und wer sonst noch dazukommen möchte von eurem Team bei uns im Podcast. Nächste Länderspielpause, haben wir Bock drauf. Hoffentlich passt das jetzt auch für Sie. Sonst wäre es unangenehm.
Aber die Ansage war klar, am Montag kann es nicht sein, da ist er wahrscheinlich noch nicht nüchtern.
Ich erwarte auch nichts anderes von ihm, ehrlicherweise. So, ich wäre auch enttäuscht, wenn das jetzt anders gekommen wäre. Und wenn du Back-to-Back deutscher Meister wirst, das ist in jedem Sport eine überragende Leistung und das machst du nicht im Vorbeigehen und ich finde vor allen Dingen, das ist eine so inspirierende Sportart. Diese Menschen haben ganz tiefe Tiefpunkte hinter sich und wie sie da rausgekommen sind und dann solche Leistungen bringen und wenn man mal sich mit den Leuten unterhält und ich freue mich unfassbar auf diese Sendung und weiß, wonach die Ausschau halten, wenn sie neue Spieler suchen und so weiter und was das menschlich für Typen und Typinnen sind. Leute, ganz ehrlich, es gibt niemanden im Verein, den ich es mehr gönne, solche Erfolge einzufahren und ihr habt viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als euch zuteil wird Und manchmal ärgert man sich ein klein wenig, dass wir uns dann doch primär mit dem Herrenfußball auseinandersetzen und gleichzeitig die Damen aufsteigen und man kann dem irgendwie nicht so ganz gerecht werden. Und dann die Amputierten werden deutscher Meister als zweimal und man hat das Gefühl, man deckt es immer nur so halb ab und dann und wann mal eine Sendung dazu. Aber eigentlich müssten wir das in Zeiten, in denen die Herren so dermaßen reinscheißen, viel öfter machen, denn ihr zaubert momentan allen Fans bei Mainz 05 ein Lächeln ins Gesicht und dafür ein riesengroßes Dankeschön.
Absolute Vorbilder.
Absolute Vorbilder. Sowohl auf als auch abseits des Platzes. Das mit dem Trinken hat vorhin keiner gehört.
Also Entschuldigung, wenn MainzerInnen nicht ordentlich feiern, dass sie Meister geworden sind, dann wäre ich wirklich enttäuscht. Das gehört dazu. Und man muss ja nicht immer Alkohol trinken, um zu feiern. Man kann auch einfach müde sein, weil man die ganze Nacht unterwegs war.
Back-to-back deutscher Meister, Stefan Junior, irgendwelche Einwände? Nein, okay. Um einen großen Mainzer zu zitieren. Ja, und dann kommen wir aber eigentlich auch schon ein bisschen zu den, ich sag mal, unschöneren Themen oder zu den, ich sag mal, Themen, die mehr Interpretationsbedarf und Analysebedarf haben momentan. Und dann sind wir auch schon bei der Herrenabteilung von Mainz 05 im Fußball angekommen. Die große Rotationswoche, und wenn wir auf kommende Woche oder diese Woche Mittwoch gucken, ja, die großen Rotationswochen eigentlich, wir decken ja heute zwei Spiele ab. Einmal das Spiel in der Conference League gegen Mostar und dann das Spiel von gestern am Sonntag gegen den VfB Stuttgart in Stuttgart. Flitz, jetzt einmal kurz für mich, mit welchem Gefühl bist du ins Wochenende reingegangen und mit welchem Gefühl bist du aus dem Wochenende rausgegangen?
Machen wir das jetzt wirklich?
Ja, wir machen das jetzt wirklich.
Also, ich hatte am Donnerstag das Gefühl, du sagst schon, die Rotationswoche war Los Vojos bei Mainz 05. Bo Henriksen hat einmal kräftig auf die Piñata gehauen und hat geguckt, welche Namen unten rauspurzeln. Die hat er gegen Mostar aufgestellt. Und der Rest durfte dann am Sonntag ran, wo ich mich dann gefragt habe, wir haben die letzte Woche so konstruktiv und wirklich viele Stellschrauben versucht zu drehen, um zu sagen, da sind auch Chancen drin mit diesen beiden Spielen. Und dann, ja, stehst du da am Donnerstag, denkst dir, ja, geil, 6 Punkte in der Conference League, alles tutti, 2 Tore, Mini-Max-Prinzip, das Mainz 05 fährt, springt nur so hoch, wie es muss. Und dann guckst du am Sonntag auf die Startelf gegen Stuttgart und fragst dich, wie so ein Erfolgserlebnis wie 3 Punkte in der Conference League in dieser Startelf wieder ankommen sollen, wenn die Spieler, die da auf dem Platz stehen, nur 10 Minuten gespielt haben oder teilweise schlechter waren als die, die am Donnerstag auf dem Platz standen. Weiß nicht, ist so ein bisschen Wundertüte bei Mainz 05 gerade.
Ich war unfassbar hyped, weil ich liebe es, wenn es irgendwas Neues gibt. Und als ich diese Startelf gesehen habe gegen Mostar, sie wurde ja etwas früher bekannt durch die UEFA-App, muss man dazu sagen.
Geheimtipp.
Und dann kam der Satz, das kann nicht sein. Die haben einfach aus Versehen irgendwie einen falschen Knopf gedrückt und haben einfach die Bank als Startelf importiert. Das ist auf gar keinen Fall die Startelf. Never. Guess what? Es war die Startelf und ich war so, das ist so spannend. Alter, das ist so spannend. Ich freue mich so sehr, diese ganzen Spieler zu sehen und ich freue mich so sehr. Kawasaki, wunderschön. Mameloni von Anfang an, oh, spannend. Nelson Viper, William Böwing. Alter, ich war hyped ohne Ende und Podolski! Mann, Podolski, der, weißt du, der so wenig an den Profis oder für die Profis gedacht gewesen ist, dass er nicht mal eine richtige Ankündigungskachel für die Conference League hatte, weißt du? Den hatte man noch ausgeschnitten und einfach neben seinem Namen und die Rückennummer auf die Anzeigetafel gebappt, weil man mit dem noch gar kein Vorstellungsvideo gedreht hatte. Nachholen, liebe Medienabteilung bei Mainz 05. Der Junge hatte sich nämlich langsam verdient und ist für mich auch einer, und wir werden nachher drüber sprechen, der Namen, wo man mal sagen muss, könnte jetzt langsam mal, könnte, sollte vielleicht auch mal.
Es war halt sau spannend, diese Viertelstunde zwischen Bekanntwerden der Aufstellung durch die UEFA-App und der Bestätigung über den offiziellen Instagram-Account von Mainz 05. Diese Viertelstunde war mit wildesten Theorien gespickt und eigentlich ich hätte gerne öfter so eine Zeit. Das war einfach richtig schön. Wir konnten uns so richtig, richtig reinsetzen und sagen, nee, Quatsch, das meint er doch jetzt nicht ernst. Das, also, weil zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass diese Elf gegen Mostar nicht eine Sekunde jemals so zusammengespielt hat.
Lass uns die einmal kurz benennen, dann wird nämlich klar, wie absurd die war. Also hinten geht's ja noch. Zentner wieder zurück, ja, nach Rotsperre, beziehungsweise in der Conference League hat er ja auch nie ausgesetzt. Hanke Olsen, Podolski als zentraler IV, Dominik Kor. Soweit, so normal. Aber dann Silvan Widmer, Leonard Maloney, Kai Schusano und Kawasaki im Mittelfeld. Also da sind schon mal drei, die du eher selten siehst bei Mainz 05. Und dann vorne drin komplett wild Ben Bobtzien, Nelson Viper und William Böving. Also das war schon außergewöhnlich.
Ja, da wurde das groß in Rotation wirklich groß geschrieben und dann hast man noch auf die Bank geguckt und auch nochmal doppelt geguckt, weil Benedikt Hollerbach, Danny da Costa und Stefan Bell gar nicht erst im Kader waren, wo dann auch klar war, die kriegen einfach eine komplette Auszeit, damit sie nicht in diesem ständigen englischen Wochen drin hängen. Und damit war eigentlich auch klar, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, wie wichtig ist das Spiel gegen Moshtar. Ich hatte ja damals auch gesagt, das kann ein Spiel sein, wo du die Erfolgserlebnisse holst, wo du dich vielleicht ein bisschen einspielst, weil du mehr Räume bekommst, weil der Gegner einfach aus eigenem Antrieb heraus wirklich nicht viel macht oder auch nicht viel kann. Und Bo Henriksen hat diese Frage, wie wichtig ist dieses Spiel, mit Nein beantwortet. Wir schicken einfach die komplette B11 und entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Und es hat funktioniert.
Also es ist natürlich eine klare Leistungseinschätzung des Gegners. Du kannst dieses Risiko eingehen. Würde mich jetzt natürlich jetzt trotzdem mal deine Meinung interessieren, wie ist der Sieg dann schlussendlich gegen Moshtar einzuschätzen? Persönlich finde ich, du hast vorhin gesagt, diese Elf hat so noch nie zusammengespielt. Eine Mannschaft, die so noch nicht zusammengespielt hat, europäisch spielt, das war das größte Spiel für Moshtar. Die kamen mit 3.000 Auswärtsfans, die haben normalerweise einen Zuschauerschnitt unter 3.000. Das heißt, sie hatten mehr Auswärtsfahrer, als sie normalerweise Heimspiel-Zuschauer haben. Für die ist das ein Riesending, das kann die auch mordsmäßig motivieren, das kann auch richtig nach hinten losgehen. Und am Ende steht keine große Chance für Moshtar, auch wenn es sich am Ende vielleicht nicht ganz so souverän angefühlt hat, du hast dieses Spiel mit 1-0 gewonnen. Top, finde ich zumindest.
Ja, wie gesagt, Minimax-Prinzip, ne? Also du hast ja schon gegen Nicosia 1-0 gewonnen, jetzt hast du dir die nächsten drei Punkte auch so eingesackt. Man kann natürlich sagen, gegen 10 Spieler aus Moshtar dann 1-0 zu gewinnen, da wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen. Nelly Viper hat es auch hinterher vor den Medien gesagt, dass es vielleicht nicht der, sag ich mal, der erhoffte Durchbruch war. Man hätte da vielleicht 1-2 Tore mehr schießen müssen, um sich wirklich ein gutes Gefühl zu holen. Und dennoch hat das Tor, ist komplett unter Beteiligung von Spielern gelaufen, die sonst wenig Einsatzzeiten bekommen oder im Moment ihrer Form hinterher hinken. Andreas Hanke-Olsen mit einem seitlichen Vorstoß auf Widmer, der den Ball weiter an Ben Bobtzien gibt und dann macht Nelly den rein. Also das sind dann so Spieler, wo ich sage, da holen die sich dann was Positives raus.
Ich fand insgesamt in dem Spiel die Ansätze durchaus im Offensivspiel kreativer als sonst in der Bundesliga. Und das ist so ein Trend, der hat sich auch schon in den Testspielen vor der Saison abgezeichnet, wo die vermeintliche B-Elf, wenn sie gespielt hat, mehr Tore geschossen hat als die A-Elf. Das ist ja schon was Auffälliges. Man hätte also, das zieht sich jetzt von der Vorbereitung bis in die Saison hinein, diesen Rückschluss schon vor der Saison ziehen können, okay, wir müssen eventuell ein paar Offensive aus der vermeintlichen B-Elf nehmen und in die A-Elf integrieren. Wäre ja dann die Möglichkeit gegen Stuttgart gewesen. Kommen wir gleich dann näher zu. Es war nicht so. Trotzdem fand ich die Ansätze offensiv sehr, sehr spannend. Und für mich zum Beispiel Ben Bobtzien, bester Mann in diesem Spiel. Sowohl der Assist, auch das, was er eingesteckt hat. Okay, die rote Karte gegen sich. Man muss aber auch sagen, das Tor ist vor der roten Karte gefallen, also nicht in Überzahl, was auch für die Mannschaft spricht. Ich hätte mir am Ende mehr Durchschlagskraft erhofft, muss dann aber auch sagen, irgendwann hat Moshtar auch diese Nervosität abgelegt, ist mit einem anderen Mindset in die zweite Halbzeit gegangen, hat gesagt, so, ey, wir haben hier 3.000 Leute mitgebracht, du kannst dich jetzt hier auch nicht so ergeben gegen eine B-Elf oder teilweise C-Elf von einem Bundesligisten, das geht nicht, da muss mehr kommen. Wenn dann aber auch nicht mehr geht zu zehnt und du hast dann trotzdem das Gefühl, es war dann eher auf Augenhöhe in der zweiten Halbzeit, dann haben die da über ihre Verhältnisse gespielt. Und wenn du eine Mannschaft hast wie bei Mainz 05, die 0 eingespielt ist, muss ich an der Stelle einfach sagen, okay, ziehe ich meinen Hut vor, kann ich mit leben, wir haben gewonnen. Allerdings, du hast es ein bisschen angesprochen, für mich konnte logischerweise, weil ja dann auch eigentlich kaum einer von dieser Truppe in der Bundesliga gegen Stuttgart dann gespielt hat, selbst wenn das ein Brustloser gewesen wäre, wie hätte dieser Übertrag, dieses positive Gefühl, es in die Startaufstellung gegen Stuttgart schaffen sollen. Also das hat sich mir von Anfang an nicht erschlossen.
Nee, und das hätte auch mit dem Prinzip, wie es gelaufen ist, gar nicht funktioniert. Also die Rotationsmaschine so soll anzuwerfen, bedeutet eben auch, dass du sagst, du drehst es zurück auf normal in der Liga. Du kannst, gerade bei den Spielern, die dann gespielt haben, das sind alles Spieler, die haben wir die Saison nicht in der Startelf unbedingt gesehen, außer jetzt vielleicht Koa, na gut, ne? Oder Sano, das sind natürlich immer Kandidaten, aber bei allen anderen ist einfach klar, die kriegen da Spielzeit, die kriegen Praxis, die kriegen Szenen, um sich auszuzeichnen und sich in so einem Spiel für die Liga zu empfehlen, aber eben nicht am Sonntag. Das, denke ich, war dann auch klar.
Trotzdem dann natürlich die Frage an Henriksen hinterher auf der PK, warum er das gemacht hat. Und er hat sich ja dann quasi selbst referenziert und hat gesagt, wir wollten gewinnen. Und es gab ja mal die Frage, warum spielen folgende Spieler nicht? Und er sagte, naja, ich will gewinnen. Also er hat da auf sich selbst referenziert und so ganz nehme ich ihm das auch nicht ab. Ich glaube, es war ein kalkuliertes Risiko, das er eingegangen ist. Ich hätte mir allerdings auch aufgrund der Leistungen, die wir gesehen haben von einzelnen Spielern, schon gewünscht, dass der ein oder andere eine Chance bekommt.
Ich glaube, dem wäre so, wenn wir nicht drei Wettbewerbe spielen würden. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir aus dem Pokal zum Beispiel schon raus wären und jetzt die Woche Pause hätten gegen Bremen, wäre das eine Überlegung zu sagen, du schonst deine Stammkräfte oder du gehst anders mit den Chancen, die du über so eine Spielpraxis gegen Mostar hast, gehst du anders um.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, es wäre auch was anderes, wenn wir in der Liga besser dastünden. Ich glaube, dann wäre das eher der Schritt gewesen, wie Stuttgart ihn jetzt beispielsweise gegangen ist, dass du sagst, gut, wir sind in der Liga Top 8, Top 6, wie auch immer, dann kann ich die Spieler da auch mal einsetzen und kann auch mal da mit der B11 spielen oder ich kann mehr Spielern aus der zweiten Reihe mehr Einsatzzeiten der Bundesliga geben. Ich glaube allerdings, dass du hier von der Not gezwungen wurdest, weil du punkten musst in der Bundesliga. Denn dass man auf Platz 16 steht und teilweise tatsächlich schon droht, den Anschluss zu verlieren, war, glaube ich, nicht das Ziel, auch wenn drei Wettbewerbe natürlich hart gewesen sind.
Absolut. Du musst dich im Prinzip im Angesicht dieser Wettbewerbe ganz klar fragen, was ist das Entscheidende? Und das ist die Bundesliga. Für Mainz 05 immer gewesen, gerade mit dem verkackten Saisonstart jetzt zu beginnen, musst du einfach in der Liga punkten. Dann ist es vielleicht auch legitim zu sagen, du probierst was aus in der Conference League. Wenn es schief geht, und das würde ich, also da bin ich mir zu 100% sicher, weil das, so schätze ich Bo Henriksen auch ein, wenn das schief gegangen wäre, hätte er sich für die Mannschaft gestellt. Er ist kein Trainer, der sowas macht und dann hinterher sagt, ja, es gibt schon einen Grund, warum das die B11 ist. So ist er nicht drauf. Und deswegen war das schon kalkuliertes Risiko, aber auch gut gemacht. Ich hätte mir wirklich gewünscht, da wäre noch überzeugender mehr rumgekommen. So stehst du quasi da an dem Punkt, dass du sagst, du lässt eine absolute B11 spielen, läufst Gefahr, das vielleicht zu verlieren. Wenn du es nicht tust, hast du Glück und gewinnst, fährst nach Stuttgart, spielst Plan A und der geht dann in die Hose.
Naja, also ich würde mal sagen, zu der Wahrheit gehört nämlich auch, Henriksen hat ja dann auch in der zweiten Halbzeit gewechselt, als Mostar besser wurde und hat viele Stammspieler reingebracht. Egal, ob es ein Paul Nebel war, ob es ein Philipp Mwene war. Und man muss ehrlicherweise sagen, keiner der Einwechselspieler hat das Spiel besser gemacht. Und das ist dann schon auch eine Erkenntnis, die man aus diesem Conference-League-Spiel mitnehmen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass Paul Nebel bedeutend schlechter gewesen ist. Paul Nebel zum Beispiel musst du ein bisschen rausnehmen, der ist momentan etwas glücklos, arbeitet aber unheimlich viel, ist sehr, sehr fleißig. Trotzdem hat er das Niveau nicht gehoben, was man von einem Spieler, der auch mal für die Nationalmannschaft nominiert wird und so eine Saison wie letzte Saison hingelegt hat und der langsam eine Größe in der Mannschaft werden soll, auch schon mal erwarten kann. Noch mehr erwarte ich das allerdings von Mwene, von Lee, die sowieso schon Größen sind eigentlich. Und wenn man dann klar merkt, die kommen rein und liefern keinen spielerischen Mehrwert, dann sagt dir das etwas über die momentane Leistungsfähigkeit deiner ersten Elf aus. Und umso mehr hat es mich dann doch verwundert, auch wenn ich es rational nachvollziehen kann, dass du gegen Stuttgart halt gar nicht reagiert hast. Aber es gab eben auch positive Fälle und über die möchte ich gerne sprechen, denn der positivste von allen, meiner Meinung nach, ist Silvan Widmer. Und ich glaube, wir hatten ihn zumindest für die Halbverteidigerposition mal wieder ins Rennen geschickt. Er wurde auf Außen eingesetzt, auf der Schiene, allerdings seitenverkehrt. Der hat sich gemausert. Er ist offensiver gewesen, auch in Stuttgart hat er ein gutes Spiel gemacht. Der ist jetzt etwas mehr in Tritt gekommen und für mich hat er seine Möglichkeit, also ich sag mal das Mostar-Casting, das hat er genutzt.
Ja, er gehört ja auch zu den Spielern, die in beiden Spielen bessere Leistung gezeigt haben als zuvor. Also das ist wirklich so jemand, wo wir auch als Fans immer sagen können, das ist vielleicht auch der Kapitänseffekt, den man sich da erhofft. Ne? Das ist halt einfach ein Spieler, wo du weißt, der kommt in die Startelf oder der kommt in so ein Spiel. Der hat mit Sicherheit auch nicht immer die besten Leistungen gezeigt. Aber wenn der im Aufwärtstrend ist, dann kann der auch jemanden mitnehmen. Dann ist er einfach eine Größe auf dem Platz. Und das finde ich schon, dass man das in beiden Spielen auch gesehen hat.
Finde ich auch. Wer sich für mich halt, ich habe es vorhin einmal kurz erwähnt, er war für mich der beste Spieler des Spiels. Und wer sich damit dann eigentlich einen Einsatz, zumindest einen Einwechseleinsatz in Stuttgart verdient gehabt hätte, wäre Ben Bobtin gewesen. Ohne Wenn und Aber, was der Junge geleistet hat, war wirklich sehr, sehr stark. Vor allen Dingen angesichts der Spielzeit, die er bisher bekommen hat, fand ich sehr erfrischend. Auch ein Sota Kawasaki, der mal früh aufs Tor geschossen hat, wo du gemerkt hast, der hat Bock, auch was zu reißen, hat mir gut gefallen. Für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, hat sich niemand aus dieser Elf, die da gespielt hat, disqualifiziert für weitere Einsätze. Nochmal, zum einen im Vergleich zu den Spielern, die dann reingekommen sind, nicht. Und zum anderen, weil mir aber die generelle Bereitschaft auch gefallen hat. Leonard Maloney ist für mich das beste Beispiel. Nicht immer vom Glück verfolgt gewesen, ist aber auch nicht, ist halt kein Nadim Amiri. Hat also ein ganz anderes Aufgabenprofil, ist eher fürs grobe Aufräumen gedacht. Und die Aufgabe hat er gemacht und er war permanent im Dialog mit seinen Spielern um sich herum. Jemand, der von sich aus Verantwortung übernommen hat. Und was ich momentan glaube, äußerst wertvoll ist und was sich auch einige Stammspieler von ihm abschauen müssen, eine natürliche Führungspersönlichkeit, wie sie uns momentan in der Bundesliga-Startelf meiner Meinung nach fehlt.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass das in den noch kommenden europäischen Spielen auch belohnt wird. Weil natürlich bist du jetzt, was Conference League angeht, in einer wirklich komfortablen Lage. In den letzten Saisons hat es oft gereicht, dass du teilweise mit 7 Punkten bist du schon in die Playoffs gekommen. Also da stehen wir jetzt nach 2 Spielen mit 6 Punkten wirklich sehr gut da.
Ohne Gegentor vor allen Dingen.
So, das haben wir in der Liga nicht. Ne? Ja. Aber da kannst du halt klar sagen, natürlich haben wir jetzt an den ersten beiden Spieltagen gegen den 6. und 5. Lostopf gespielt. Ne? Also die vermeintlich schwächsten Gegner, die jetzt noch kommen, gegen die werden wir es vermutlich schwerer haben. Und dennoch stehen wir ja gut da. Deswegen finde ich schon, dass man perspektivisch sagen kann, die Liga-Lage wird sich nicht entspannen bis Weihnachten. Also dann müssten wir halt schon alles rasieren und das sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Dass du halt wirklich sagst, der europäische Wettbewerb, da sind wir auf Kurs, den behalten wir jetzt bei. Und das Spiel gegen Mostar hat gezeigt, man kann sich eben auch auf so jemanden wie Maloney verlassen und Amiri dafür einfach mal ein bisschen Auszeit gönnen.
Glaubst du, es wird dann jetzt in der Conference League weiterhin so hart rotiert? Oder glaubst du, dass vielleicht auch der ein oder andere Stammspieler sagt, ey, gegen die Fiorentina, egal wie scheiße die gerade in der Serie A unterwegs sind, da möchte ich unbedingt spielen, weil du auch sagst, es ist ein bisschen Prestige auch drin. Oder sagst du, nee, das ist jetzt wirklich der Wettbewerb für die zweite Garde, die beweisen sich hier, die holen sich hier ihre Spielpraxis, die entlasten die erste Elf für die Bundesliga. Oder muss man da nicht vielleicht umschwenken und sagen, also die erste Elf reißt es in der Bundesliga gerade wirklich nicht. Und die Leute, die da gute Leistungen erbringen in der Conference League, auch wenn es gegen schlechtere Gegner ist, die können einen gewissen Schwung in die erste Elf in der Bundesliga bringen. Was wäre dein Lösungsweg?
Also ich glaube, diese krasse Rotation ist wirklich dem geschuldet, dass wir 4 Spiele in 10 Tagen haben. Dass einfach klar ist, die Strecke ist jetzt gerade sehr, sehr kurz. Und im Prinzip kannst du ja auch sagen, wenn wir am Samstag gegen Bremen gespielt haben, die Woche drauf spielen wir gegen die Fiorentina und dann spielen wir sonntags gegen Freiburg. Also es hört ja gerade nicht auf. Es wird ja nicht besser. Und da zu sagen, du siehst das Spiel gegen Mostar als in Anführungszeichen Auftakt für diese harten Wochen und sagst quasi mit dem Auftakt, gönne ich meinem Stammpersonal nochmal eine Verschnaufpause mehr, finde ich total legitim. Auf der anderen Seite habe ich ein Herz für die Underdogs, ehrlicherweise, und fände es fast schon vermessen zu sagen, nur weil die Fiorentina jetzt in 2 Wochen kommt, lassen wir dann wieder die Leute ran, die zum Beispiel gegen Stuttgart gespielt haben, die es nicht geschissen bekommen haben. Fände ich auch nicht fair.
Nee, stimme ich dir zu. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir uns ein bisschen genauer Stuttgart an und gucken, was fair ist und was vielleicht nicht so fair ist oder was zumindest so anmutet. Und deswegen, kurzer Tremtrenner, fassen einmal kurz die Stimmungslage zusammen und trinken einen Schluck Tee und dann geht es weiter.
Kleinen Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke, zacke, zicke, zacke. Schlecht. Schlecht.
Das ist der Moment gewesen, in dem ich wusste, die Veranstaltung ist in die Hose gegangen.
Schlecht.
Also, die Stimmung ist schlecht. Oder war die Leistung gut und die Stimmung darf gar nicht schlecht sein? Was sagst du?
Also ich fand schon, dass zum Teil etwas umgesetzt worden ist von dem, was wir letzte Woche analysiert haben. Das fand ich gut. Ob man das in der letzten Konsequenz so machen muss, da bin ich mir noch nicht einig.
Ich muss tatsächlich sagen, ich kann die positiven Aspekte, die man benennt, nicht zu 100% nachvollziehen. Ich verstehe aber, warum man sie anführt. Also, das meint natürlich, du darfst jetzt auf keinen Fall dich selbst runtermachen, du musst positiv bleiben. Ist jetzt aber gerade nicht so 100% unser Anspruch. Wir versuchen schon, die Stimmung oben zu halten, aber wir analysieren natürlich auch knallhart. Und ich muss sagen, Stuttgart ist mit einer kompletten B-Elf angetreten. Die haben einfach 10-mal oder sogar 11-mal gewechselt.
Naja, Alex Nübel durfte im Tor stehen bleiben, aber alle anderen mussten auf die Bank. Also das sieht man ja auch wirklich selten, dass alle 10 Feldspieler rausrotiert werden. Ich meine, gut, die hatten ein Auswärtsspiel in der Türkei am Donnerstag, also die hatten auch wirklich lange Reise.
Und ein intensives Spiel auch in der Türkei, deswegen, wo es hoch herging.
Ich kann das aus der Sicht von Hoeneß schon total verstehen, warum man diesen Schritt gegangen ist, und fand es dann interessant, was Hoeneß hinterher in der PK gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dass sie Mainz gar nicht so tief erwartet haben, wie Mainz dann letztendlich gestanden hat.
Kann man ja erstmal positiv sehen. Und wir haben ja auch gesagt und analysiert, die Defensive muss eindeutig besser werden. Wir haben gesagt, wir sehen Sano etwas defensiver, dass er sich mehr auf seinen eigentlichen Job als Sechser konzentrieren soll. Wir haben aber auch gesagt, wie wir das offensiv interpretieren würden, anders halt, um die Entwicklung weiter fortzuführen bei Mainz 05 gerade. Und das war schon eine harte Abkehr davon. Also man hat im tiefen Block verteidigt, sehr tief. Man hat wenig bis kaum und gar nicht Angriffspressing gespielt, nur sehr situativ, und ansonsten, man hat halt wirklich wieder probiert, auf Umschaltsituationen zu setzen und hat sich gedacht, na, wenn wir im tiefen Block verteidigen, dann lange Bälle schlagen, dann kriegen wir vielleicht auch Hollerbach mal ins Laufen, er kann sein Tempo ausspielen. Es war so ein bisschen, Entschuldigung, dass ich das sage, es hat mich ganz krass an Bo Svensson erinnert, und nach dem Spiel und dieser Niederlage muss ich sagen, es ist kurz vor Ajok. Es fehlt nur noch der Große vorne drin und wir sind wieder exakt da, wo Henriksen uns aufgehoben hat.
Also so fatalistisch würde ich das gar nicht sehen. Also bei Mainz wurde ja auch rotiert in der Startelf, haben wir ja schon mehrfach angesprochen. Ne? Also wer durfte, der am Donnerstag gespielt hat, durfte wieder ran. Das war natürlich auch unser Torwart Robin Zentner. Chor, Widmer und Sano sind in der Startelf geblieben und der Rest ist back to normal gegangen. Ne? Also Stefan Bell, Danny da Costa sind wieder rein rotiert. Und ich glaube schon, das haben wir ja letzte Woche auch gesagt, das ist eine Dreierkette mit Chor, da Costa und auch Bell. Die brauchen Erfolgsmomente, ne? Die brauchen einfach mal eine halbe Stunde ohne Gegentor in den ersten 30 Minuten. Und wenn es dann heißt, Mainz 05 parkt den Bus, dann ist das so. Ich meine, das haben sie mit letzter Konsequenz halt auch wirklich durchgezogen. Man konnte das in der ersten Halbzeit wirklich sehen. Wir hatten wirklich zwei tiefstehende Ketten, die auch teilweise versucht haben, die Stuttgarter wirklich rauszuziehen, um halt den Raum dahinter aufzumachen, um mit langen Bällen dann für Offensivmomente zu sorgen, die aber weniger, also ich sag mal, wir haben ja nicht verteidigt, um diese Räume zu eröffnen, sondern wir haben, und das ist, glaube ich, das, wo ich dann die Kritik auch dran knüpfen würde, wir haben verteidigt um der Verteidigung willen, um da ein Gefühl zu bekommen, weil anders kann ich mir das nicht erklären, denn alles, was offensiv nach vorne ging, hat nicht geklappt.
Dem stimme ich in Teilen zu. Für mich war es tatsächlich eher eine Rückbesinnung auf die Urtugenden im Block verteidigen, schnell nach vorne umschalten, intensives Verteidigen, Zweikämpfe führen, auf die zweiten Bälle gehen. Durchaus auch ein Spielstil, der beispielsweise einem Stefan Bell eher liegt, der Benedikt Hollerbach eher liegt. Es ist für mich allerdings auch ein Eingeständnis dessen, wie schlecht man im Sommer transferiert hat, weil man einen Fußball spielen lassen muss mit einer Mannschaft, die so verunsichert ist, wie man ihn am Anfang gespielt hat, als Henriksen zu uns gekommen ist. Das hat Henriksen ja hinterher sogar selber gesagt. Also er sieht uns da wieder, wo er zu uns gekommen ist. was ich eine heftige Analyse finde, weil, naja, das, was er sich erarbeitet hat, eine Saison zusammen mit der Mannschaft, scheint nicht von großer Nachhaltigkeit geprägt gewesen zu sein. Und für mich liegt der Grund darin, dass sie eben nicht sich weiterentwickelt haben. Und da setzt für mich der Transfersommer an und somit fällst du wieder auf deinen Ursprungszustand zurück. Und das Problem ist jetzt, du musst Erfolge dir irgendwo einfahren. Und die probierst du dir durch das, was du gesagt hast. 30 Minuten ohne Gegentor mal zu holen, vielleicht die erste Halbzeit gewinnen, ja, mal einen Torschuss hinbekommen, etc., etc., etc. Aber das ist natürlich schon gegen eine B11 des VfB Stuttgart. Und Mainz 05 ist schon eine Top-10-Bundesliga-Mannschaft. Also das ist schon ein sehr niedriger Anspruch, den du da fährst. Auf der einen Seite zeigt es, wie pragmatisch Henriksen sein kann. Auf der anderen Seite ist es für mich allerdings auch eine psychologische Aufstellung und keine leistungsbasierte. Das muss ich an der Stelle, glaube ich, auch mal so hart sagen. Und eventuell müssen wir uns auch die Frage stellen, ist dieser Ansatz jetzt noch im Verlauf der Saison haltbar?
Du spielst halt mit einer unheimlich großen Hypothek, gerade Fußball. Das ist das, was, glaube ich, bei vielen im Verein so ein bisschen Verzweiflung auch verursacht, weil du halt mit diesem Saisonstart, den du in den Sand gesetzt hast, deinem eigenen Anspruch, den du vielleicht nicht öffentlich formulierst, aber den du intern wahrscheinlich festgelegt hast, hinterherläufst. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass du sagst, vielleicht hat der ein oder andere im Hinterkopf, dass man sagt, man hat sich im Sommer vielleicht zu sehr auf den Lorbeeren ausgeruht der vergangenen Saison. Man hat da nicht genug gearbeitet und sich weiterentwickelt und muss jetzt an diesen Punkt zurück, an den keiner mehr zurück möchte, nämlich an den Februar 24. Und das ist halt, und da möchte ich, glaube ich, nochmal drauf eingehen, eine absolut meiner Meinung nach fatale Aussage, wenn Henriksen sagt, es ist Kopfsache, so wie damals, als er kam. Weil ich gehe da total mit. Wir haben schon auch unseren Fußball verbessert und wir haben auch schon wirklich geile Spiele bei Mainz 05 unter Henriksen gesehen. Und das ist ja keine reine Kopfsache, weil dann würde er sein Wirken ja auch wirklich nur darauf beschränken. Und da stelle ich mir dann die Frage, wenn dem seiner Meinung nach so sein sollte, kann er das zweimal?
Ich glaube tatsächlich, dass er das zweimal kann. Ohne Witz. Ich glaube, es ist deswegen ein psychologisches Problem, weil diese Mannschaft sich natürlich auch unheimlich auf Europa gefreut hat. Stammspieler wollten unbedingt europäisch spielen, ob das ein Kassier ist, ob das ein Nadim Amiri ist. Teilweise wird das Bedingung gewesen sein, dass sie bleiben. Und jetzt befinden sich im Abstiegskampf, spielen aufgrund von Rotation nicht europäisch, fahren eigentlich nicht die Lorbeeren für die Mannschaft ein. Das tun gerade eigentlich die Spieler von der Bank, die spielen dürfen. Ich verstehe dann schon, dass er sagt, irgendwo muss er ja diesen Spielern Erfolgserlebnisse verschaffen. Da habe ich mich allerdings gefragt, ob ich nicht lieber diese Spieler nicht geschont hätte, sondern ob ich die nicht gegen Mostar hätte spielen lassen, wo sie einfachere Gegner bekommen haben, wo sie hätten einspielen können und wo ich dann den Einwechselspielern vielleicht zur Halbzeit, vielleicht auch mal vor der Halbzeit, je nachdem, wie ich reagieren muss, mehr Einwechselzeit gebe und wo ich in der Bundesliga aber dann trotzdem noch nach Leistung gehe. Und sage, okay, ich verstehe zwar, dass ihr euch Erfolgserlebnisse erarbeiten müsst, aber manchmal ist der Fuß so krumm eingehangen, dann geht es halt einfach nicht. Und was für mich so ein Ding ist, und das habe ich bei mir selbst gemerkt, ich habe mich jetzt auch schon wieder gegen Stuttgart, ich fand die Schiedsrichterleistung im Großen und Ganzen sehr gut, muss ich sagen, aber ich habe mich auch schon wieder über Situationen aufgeregt und dann habe ich nach dem Spiel mal reflektiert, also warum rege ich mich denn jetzt gerade so darüber auf, obwohl ich das Spiel recht ruhig und besonnen verfolgt habe. Wir sind derzeit von Schiedsrichterentscheidungen und auch Chancen, die wir vielleicht nicht in Hülle und Fülle haben, abhängig, weil wir selbst kein Spiel entscheiden können. Und das macht solche Entscheidungen oder auch solche Momente zu spielentscheidenden Momenten. Und die harte Wahrheit ist, wir sind momentan qualitativ nicht in der Lage, Spiele zu entscheiden. Und da musste ich mich doch mal kurz hinsetzen und in der Reflexion feststellen, hoppala, das ist eine schmerzhafte Wahrheit, sowohl für mich als Fan, aber auch für die Mannschaft. Wir sind gerade nicht in der Lage, spielentscheidende Momente zu kreieren. Und dann, wenn ein Dominic Kor mal eine blöde Entscheidung gegen sich bekommt, ist das quasi schon der Genickbruch. Wenn ein Kassi ausfällt, ist das quasi schon der Genickbruch. Wenn Nadim Amiri mal keinen direkten Freistoß reinmacht, ist das eigentlich der Genickbruch. Und auf einmal merkst du, wir haben so viele Situationen, an denen wir Spiele verlieren können, wir haben gar nicht so viele Situationen, wo wir sie gewinnen können. Und das ist für mich momentan das größte Problem, das wir haben.
Ja, die Hoffnung, die ich habe, ist, dass genau das nicht in den Köpfen der Spieler festsitzt. Weil das ist natürlich fatal. Also ich gebe dir da auch zu gewissen Teilen recht, weil man hat es auch am Donnerstag gegen Mostar gesehen. Das war eine wirklich gute Schiedsrichterleistung. Vielleicht haben wir da mal profitiert als die vermeintlich bessere Mannschaft, dass wir den Bonus bekommen haben. Aber jetzt auch am Sonntag, ich fand, das war jetzt keine, das war nicht die das war keine Schiedsrichterleistung, wie wir sie diese Saison schon mal gesehen haben. Ne? Also man kann über eine rote Karte diskutieren bei der Situation mit Silvan Widmer vielleicht, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das hat uns das Genick gebrochen in dem Moment, sondern was uns wirklich einfach, was wirklich unser Problem in Stuttgart war, war, dass wir mit dem 1:1 in die Halbzeit gehen und es in der zweiten Hälfte nicht schaffen, das zu halten, geschweige denn auszubauen.
Ja, weil sobald Stuttgart 1-2 Spieler aus der ersten Elf gebracht hat, war die Überlegenheit so drückend, das hat deine eigene Qualität nochmal in eine ganz andere Perspektive gesetzt. Und was halt ein absolutes Problem ist und bleibt bei dieser Mannschaft, dass wir keine Schüsse aufs Tor bekommen. Ich finde, und da reden wir jetzt mal kurz offensiv, das ist frappierend. Und die Statistiken liest du nirgendwo, die hörst du nirgendwo, deswegen sagen wir sie euch. Nur 19,6, ich finde es eine Frechheit, dass es nicht 19,5 sind, aber es ist nur eine Randbemerkung, nur 19,6% der Bälle gehen aufs Tor, also wenn wir aufs Tor schießen. Das ist Platz 18 in der Bundesliga. Wolfsburg ist auf Platz 17 und die bringen immerhin schon 25,7% ihrer Schüsse aufs Tor. Und man sagt so, ungefähr 30% der Bälle, die aufs Tor gehen, sind drin. Also dann kannst du dir ungefähr ermessen, was das bedeutet. Es ist nur ein Orientierungswert, aber bei uns gehen aktuell nur 6% der Schüsse in der Liga ins Tor. Also wenn du schon so wenig aufs Tor schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, verschwindend gering. Und das kannst du an Spielern festmachen. Und das ist halt das, wo ich mir denke, ey, Leute, da müssen wir wirklich an die unangenehmen Wahrheiten ran. Du kreierst dir also wenig Chancen, das ist das eine, aus dem Spiel heraus. Wir reden mal gerade gar nicht von Standards. Und dabei hast du noch nicht mal eine gute Abschlussqualität. Referenzwert ist zwar gewechselt, ja, und es ist eine große Referenz. Johnny ist auch in dieser Saison wieder bei 40%+ bei Schüssen aufs Tor. Und das war er aber auch schon in den letzten beiden Saisons. Und bei uns im Kader gibt es nur zwei Spieler mit einem Wert von über 30%. Und das ist jetzt richtig heftig und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Nelson Viper und Hanke Olsen. Beide haben 2 von 4 Schüssen aufs Tor gebracht. Fun Fact, keiner von beiden ist gesetzt. Zweiter Fun Fact, beide waren direkt am Siegtor gegen Mostar beteiligt. Das ist für mich kein Zufall. Und da musst du doch mal sagen, okay, irgendwas führt dazu, dass die beiden einfach eine ganz andere Präsenz vor dem Tor haben, eine ganz andere Gier momentan auf den Platz bringen. Diese beiden müssten für mich jetzt gerade, so schlecht wie wir sind offensiv, absolut gesetzt sein.
Und dann hilft es dir nicht, wenn Benedikt Hollerbach schnellster Spieler des Spiels ist. Er hat die Bälle zwar teilweise festmachen können, aber wir sind auch da wieder nicht an den Punkt gekommen, dass wir im Strafraum gefährlich geworden sind. Und das finde ich dann schon auch, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, dreifach bitter, wenn du sagst, in der ersten Halbzeit stehst du tief, willst kein Gegentor bekommen, verteidigst gegen Stuttgart alles weg, weil der Matchplan vorsieht, dass du in Halbzeit 2 offensiver wirst und dir mehr Chancen herausspielen willst und ein bisschen mehr versuchen willst. Und dann hast du in der zweiten Halbzeit einen Torschuss.
Ja.
Also als Henriksen auf der PK nach dem Spiel gesagt hat, sie wollten in der zweiten Halbzeit mehr wagen und du guckst hinterher in die Statistiken und denkst dir so, wenn das mehr wagen bedeutet, dann steht da am Ende, dass du in der zweiten Halbzeit das Spiel verloren hast und nicht in der Lage warst, vor das Tor des Gegners zu kommen.
Ja, und es ist etwas, ich meine, wir reden auch über Chancen kreieren. Ja, und dann nehme ich mir den nächsten Spielervergleich mal raus. Und jemand, der gegen Mostar wirklich schlechte Noten bekommen hat, ist William Böwing. Er hatte bisher allerdings erst 74 Minuten in der Bundesliga. Und wir können ihn aber mal statistisch gegen Lee setzen. Und zwar, was diese entscheidenden Statistiken für uns vorne drin jetzt gerade wären. gucken wir zum Beispiel auf schusskreierende Aktionen, heißt das so schön. Also Aktionen, die zu einem Torschuss führen. Da hat Lee bisher 5 solcher Aktionen in 478 Minuten. Das ist ein unterirdischer, wirklich ein richtig schlechter Wert. Böwing hat bereits 2 in 74 Minuten. Dann gucken wir auf die sogenannten Progressive Carries. Das meint, wie ich den Ball mitnehme, nach vorne, ins Offensivspiel, mich integriere. Da hat Lee bisher 2 in 478 Minuten, Böwing bereits 3. Okay. Progressive Passes, also das meint progressive Pässe nach vorne, also wie ich mich offensiv nach vorne einbringe mit offensivem Passspiel. Beziehungsweise in dem Fall sind es Progressive Passes, die mich erreicht haben. Also wie habe ich mich positioniert, wie haben mich meine Mitspieler gefunden in der Offensive. Und da hat Lee bisher 30 solcher Bälle erhalten in 478 Minuten, Böwing bereits 10 in 74. Angekommene Pässe im Strafraum hat Lee 2 und Böwing 1. Das heißt, nur auf die Bundesliga-Statistik geguckt. Setzt das mal in Relation, was momentan ein Jae-Sung Lee beispielsweise leistet, im Vergleich dazu, was ein Spieler in 74 Minuten geleistet hat und danach nie wieder Rasen gesehen hat. Und das, finde ich, ist eine ganz schwierige Gratwanderung, weil du natürlich möchtest, dass bei einem Spieler wie Lee der Knoten platzt. Er ist aber momentan über eine so lange Zeit absolut nicht rechtfertigt, auf dem Platz zu stehen. Und dann nimmst du Geld in die Hand, holst einen nachgewiesenen kreativen Spieler und der sitzt jetzt wieder auf der Bank oder ist wie gegen Stuttgart nicht mal mehr im Kader. Und das ist schon heftig und lässt sich auch schwer, ehrlicherweise, leistungstechnisch begründen, so wie es Henriksen dann auf der PK gemacht hat, als er gefragt wurde und sagte, ja, ist zu schlecht.
Ja, also ich finde diese Dualität der Startelf-Aufgebots gegen Mostar im Vergleich zu Stuttgart, die Schnittmenge ist ja nicht besonders groß. Was ich aber dann vielleicht ergänzend dazu noch anfügen will, ist, was ich mich zum Beispiel frage, was mit Spielern wie Nordin passiert, der gegen Mostar nicht spielen darf und gegen Stuttgart nicht von Anfang an spielen darf.
Zu gut für die zweite, zu schlecht für die erste.
Ja, dann bist du im Niemandsland oder was. Also finde ich auch ganz schwierig. Ich will jetzt das Fass mit Standards nicht nochmal aufmachen. Ne? Also unsere Ecken sind nach wie vor gruselig. Da würde sich mit Sicherheit auch der eine oder andere Ball mal Richtung Tor verirren oder da würden wir auch mal einen Torschuss kreieren, aber das kriegen wir ja auch nicht hin. Also
da muss man aber auch sagen, auch hier war ein Pärchen wesentlich gefährlicher, auch wenn es gegen Mostar gewesen ist. Aber Böwings Ecken und als Abnehmer Viper vorne drin hatte ein ganz anderes Zündungspotenzial als das, was wir bei Paul Nebel sehen. Ehrlicherweise, Paul Nebels Standards, gerade bei Ecken, verhungern zumeist am ersten Pfosten. Es ist nicht sonderlich zielführend. Das heißt, wir machen keine einfachen Tore. Wir haben momentan nicht die Spieler, die aus dem Spiel heraus Momente kreieren. Plus, wir spielen jetzt gegen Stuttgart im tiefen Block und machen uns den Weg zum gegnerischen Tor auch noch relativ weit. Jetzt gehört aber auch zur Wahrheit, so wie der Plan angelegt gewesen ist, so hat es die Mannschaft dann doch gut gemacht.
Das meine ich halt. Also gerade in der ersten Halbzeit, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, ich finde, wer die Pause gegen Mostar, wem das wirklich gut getan hat, war Danny da Costa. Mhm. Denn der war wirklich merklich besser als in den Spielen davor. Es hat mich für ihn sehr gefreut. Wir haben schon Silvan Widmer angesprochen, der auch an die gute Leistung von Donnerstag anknüpfen konnte. Ich fand, insgesamt haben wir ja schon sehr kompakt und diszipliniert das verteidigt. Mit Sicherheit kam dann noch dazu, dass ja auch ab der 20. Minute einfach Geisterstimmung im Stadion war, was ja ganz bitter war, weil medizinischer Notarzteinsatz bei uns im Gästeblock war. Und da auch nochmal Riesenchapeau an das Stuttgarter Stadion. Also es gibt wenige Fans, die wirklich sensibel mit sowas umgehen, aber das war krass, das war ja fast schon, hatte schon Geisterspielcharakter. Und nur zur Ergänzung noch dazu, bei dem Notarzteinsatz, also es haben auch jetzt Leute erzählt, die in Stuttgart dabei gewesen sind. Die Sunnis haben relativ lange gebraucht, um in den Block zu kommen, aber die Ersthelfer vor Ort, die da waren, die haben der Person mutmaßlich das Leben gerettet, weil sie wussten, wie sie erste Hilfe leisten können. Also vielleicht, wenn wir eins aus dem Stuttgart-Spiel mitnehmen, dann macht euren Erste-Hilfe-Kurs, wir stehen in der Kurve alle zusammen, das kann immer mal passieren und helft einander, ne? Und dann kann sowas auch im besten Fall wirklich gut gehen, um zum Spiel zurückzukommen. In dem Moment, wo klar war, der Notarzteinsatz ist beendet, kriegen wir den Elfmeter und Amiri schießt den rein und jubelt vor der Stuttgarter Kurve. Er hat sich ja dann hinterher noch entschuldigt. Aber das ist ja quasi im Prinzip im Moment wirklich der einzige Weg, wenn wir uns das alles angucken, wie wir zu Toren kommen, indem das Nadim einfach Elfmeter reinmacht.
Ja, und deswegen sind dann so Spiele wie gegen Wolfsburg oder so Spiele wie gegen Köln unendlich bitter, weil du da halt die Elfmeter nicht bekommen hast, auch wenn du sie hättest bekommen müssen. Aber es gehört auch wieder die Wahrheit dazu, weil du selbst nicht die Möglichkeiten hattest, das Spiel zu entscheiden, warst du auf spielentscheidende externe Faktoren wie den Schiedsrichter angewiesen. Und das ist einfach viel zu wenig. Und dann möchte ich auch einfach mehr Spieler sehen, die momentan mehr Verantwortung übernehmen wollen. Bringt mich dann jetzt, und ich habe die Frage ganz am Anfang einmal kurz angerissen, zu der Frage, muss Henriksen jetzt mehr auf das Leistungsprinzip setzen?
Soll ich das jetzt mit Nein beantworten?
Naja, also Stand jetzt, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Stefan Bell hat bisher noch kein gutes Spiel diese Saison gemacht. Er hatte Glück, dass er gegen Leipzig nicht vom Platz geflogen ist. Auch in diesem Spiel hatte er wieder einen schwerwiegenden Bock vor dem entscheidenden Tor, weil er sich verschätzt beim Abschlag von Nübel. Der übrigens schon wieder einen Assist gegen uns gesammelt hat, was mich zumindest tierisch ankotzt. Stefan Bell ist momentan also komplett außer Form. Hanke Olsen dagegen ist auch offensiv um einiges stärker einzuschätzen und hat auch defensiv sehr gute Leistungen gebracht. Silvan Widmer beispielsweise hat laut Liga Insider die höchste Zweikampfquote in der Bundesliga. Ist also auch jemand, wo man mal sagen könnte, okay, der muss jetzt noch mehr spielen. Ein Ben Bobtsin, der eine sehr gute Leistung gebracht hat, auch wenn er eingewechselt wurde in der Bundesliga, aber auch gegen Mostar, wo man sagen muss, ein Jisung Lee bewirbt sich jetzt gerade nicht. Seine Statistiken sind saisonübergreifend nicht besonders gut, auch wenn er verhältnismäßig viele Tore geschossen hat letzte Saison. Dahinter sind Leute wie Ben Bobtsin, William Böwing, da gibt es Möglichkeiten, und vor allen Dingen Arnaud Nardin, den man auch einsetzen könnte. Auch ein Niki Faradschnik arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und dann finde ich es aber schwierig, sich nach dem Spiel hinzustellen und zu sagen, ja, den hätte Niki schon mal reinnicken können. Ein Spieler, der wenig Spielpraxis hat und dann wenig entscheidende Momente als Mannschaft kreiert werden, soll dann einen dieser entscheidenden Momente verwerten. Was für ein Druck für diesen Einzelspieler. Und das ist momentan wieder diese Lage, wie wir sie eigentlich unter Svensson kennengelernt haben. Und deswegen hatte ich diesen Vergleich am Anfang auch gezogen. Du hast wenig Aktionen und deswegen werden einzelne Aktionen mega wichtig. Und jetzt sollen Leute, die bisher wenig eingesetzt wurden, auf einmal die Kohlen aus dem Feuer holen. Das kann nicht der Lösungsweg sein.
Für mich ist aber zum Beispiel die Frage, ob Henriksens Plan aufgegangen ist, noch nicht abschließend beantwortet, weil ich finde, man muss das Pokalspiel gegen Stuttgart am Mittwoch mit in die Rechnung nehmen. Oder zumindest hoffe ich, dass das mit in die Rechnung dazugehört, denn wir haben jetzt wirklich schwarz und weiß gesehen. Also wir haben wirklich zwei sehr unterschiedliche Interpretationen einer Startelf präsentiert bekommen. Und die durften sich auszeichnen. Und meine große Hoffnung ist einfach, dass man wirklich, also es gibt zwei Szenarien. Entweder man sagt bei Mainz 05 intern, Pokal war noch nie unser Wettbewerb. Wir machen die Rolle rückwärts und spielen so wie gegen Mostar. Und dann treffen wir uns quasi wieder auch seitenverkehrt, ne? Mainz 05 rotiert in die B11 und Stuttgart rotiert in die A11, weil die natürlich Pokal spielen wollen. Glaube ich aber nicht. Sondern im Prinzip wäre es viel konsequenter zu sagen, du hast zwei Spiele, die völlig unterschiedlich gelaufen sind. Nimm dir die guten Aspekte des Spiels raus und mach damit eine Startelf. Das wäre eine Art von Leistungsprinzip, mit der ich gut leben kann, wo ich sage, du kannst nicht alles auf links drehen. Du kannst jetzt nicht sagen, nur weil wir gegen Mostar 1-0 gewonnen haben, die müssen jetzt immer spielen. Wissen wir ja auch, ist ja Quatsch. Aber ne, du könntest sagen, so jemand wie Bobtsin spielt von Anfang an. Auch damit zum Beispiel Stefan Bell nicht wieder 90 Minuten spielen muss. Weil wir wissen auch alle, der wird nicht jünger und wir haben eine relativ alte Startelf tatsächlich auch im Liga-Vergleich. Dem tut das bestimmt gut vor Bremen, nicht von Anfang an auf dem Platz zu stehen.
Ich finde vor allen Dingen, muss man sagen, Henriksens Plan ist also für mich gescheitert, weil du gegen Stuttgart verloren hast. Hättest du einen Punkt geholt, wäre der Plan aufgegangen. Du hast aber gemerkt, dass unsere A11 nicht besser war als die B11 von Stuttgart. Ja. Und sobald Stuttgart ergänzt hat, waren sie um Klassen besser. Das bedeutet für mich, in einem K.O.-Spiel wird Stuttgart mit der ersten Elf wieder auf, laufen, von Anfang an. Und wir können das nicht so matchen, wie wir es bisher getan haben. Das bedeutet für mich etwas mehr Mut in der Aufstellung von Henriksen. Henriksen fordert gerade Mut ein, aber er ist derjenige, der gerade Mut liefern muss.
Ja, und jeder muss Mut liefern.
Ja, aber er muss auch Mut mal einwechseln und er muss vor allen Dingen Mut auch mal von Anfang an auf den Platz stellen. Und eine Sache kommt mir noch ein bisschen zu kurz. Wir haben gesagt, Stuttgart hat komplett durchrotiert. Die Innenverteidigung, die hat, der zentrale Innenverteidiger war dann Axel Sagadou. Toller Typ, in der Bundesliga das letzte Mal gespielt am 27. Januar 2024. Der war verletzt und alles. Der hat in der zweiten Mannschaft gespielt, hat er zwar auch mal getroffen, aber war noch nicht voll da für die Bundesliga. Und du schaffst es nicht, den so sehr zu stressen, dass er Fehler macht? Das ist schon ein absolutes Armutszeugnis. Natürlich, gut, Stuttgart hat bisher noch kein Heimgegentor gehabt, aber wir haben jetzt mit einem Elfmeter getroffen. Das darfst du jetzt auch nicht überbewerten. Dieser Spieler hätte viel mehr gestresst werden müssen. Und hier mit einem Doppelsturm beispielsweise aus Nelson Weiper, der dann Axel Sagadou bearbeitet, und einem Benedikt Hollerbach, der auf die zweiten Bälle gehen kann, hätte ich viel mehr was anfangen können, als das, was wir da gesehen haben, in einem so tiefen Block zu stehen, der es dann Axel Sagadou etwas einfacher gemacht hat, ins Spiel wieder reinzufinden.
Ich hatte einfach gerade nur einen crazy Gedanken, der mich mega abgelenkt hat, weil für mich war die Frage, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne, wie hoch stehen eigentlich die Chancen, dass wir Yunus Malli am Mittwoch auf Platz sehen oder Moreno Fell. Ja. Es ist eine verzweifelte Zeit für verzweifelte Maßnahmen, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich, wie gesagt, bleiben wir bei dem Positiven. Wir haben im europäischen Wettbewerb durchrotiert. Das haben wir ja vorher so auch nicht gemacht. Es wurde jetzt mal konsequent gemacht. Jetzt haben wir gegen Stuttgart verloren. Ist scheiße, jetzt kommen die am Mittwoch schon wieder. Ist natürlich blöde, aber Pokal ist Pokal. Es ist ein Playoff-Spiel. Alles oder nichts. So, da hauen wir es richtig rein. Und bei der Liga, und das liebe ich, deswegen muss ich auch großes Shoutout an Connor rausschicken, der wirklich der Optimist vom Herrn ist, der noch das allerletzte Argument gefunden hat, warum unsere Situation gerade so ist, wie sie ist. Wir haben 7 Ligaspiele gemacht. 5 davon gegen Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte und 4 davon unter den Top 5. Das heißt, die Spiele, wo wir potenziell wirklich punkten, die kommen noch. Bitter ist halt, wenn du bis dahin in so einem tiefen Tal hängst, dass du nicht weißt, wie du Tore schießt. Aber wir hatten auch einfach ein verdammt hartes Auftaktprogramm.
Ja, und da hat er auch absolut recht, der liebe Connor. Grüße gehen raus. Trotzdem musst du sagen, du musst jetzt anfangen, durchzurotieren nach einem gewissen Leistungsprinzip. Du darfst jetzt nicht mehr standardmäßig einwechseln. Gegen Stuttgart erst in der 86. Minute Nelson Weiper beispielsweise zu bringen, was soll das noch bringen? Das ist Verzweiflung pur. Und Verzweiflung und Hoffnung sind keine Strategien, die zum Erfolg führen können. Ich erwarte von Henriksen einen anderen Ansatz. Da bin ich jetzt auch mal so ehrlich. Und ich erwarte, dass er gegen Stuttgart im DFB-Pokal was anderes probiert. Ich erwarte nicht mal, dass wir weiterkommen. Ja, sondern ich erwarte, dass er was ausprobiert und guckt, ob das für den Liga-Alltag funktionieren kann. Denn der DFB-Pokal, ehrlicherweise, ist mir herzlich egal. Mir ist die Bundesliga am wichtigsten und dann kommt die Conference League. Und da hat selbst Nico Bungert gesagt, das Ziel ist das Achtelfinale. Da haben wir jetzt gute Chancen. Also bedeutet das für mich jetzt, du hast ein Extraspiel im DFB-Pokal, wo du was ausprobieren kannst. Du hast gegen die Fiorentina noch ein Spiel, wo du was ausprobieren kannst. Denn die sind die einzigste Mannschaft in Europa, die offensiv noch schlechter sind als Mainz 05. Die schießen noch seltener aufs Tor. Kann man sich nicht ausdenken, ist aber wirklich so. Ein 0-0 gegen die Fiorentina würde ich ja nehmen. Wird ja schon reichen für die Playoffs, statistisch gesehen.
Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Jetzt mach uns auch alle richtig Freude, wenn wir nächste Woche Donnerstag um Viertel vor 7 im Stadion stehen, uns einen halben Tag freigenommen haben, damit wir anreisen können, weil es natürlich nicht das spätes Spiel ist, sondern früh, und gibt es so ein scheiß 0-0, weil weder die Italiener noch wir wissen, wie man ein Tor schießt. Super.
Ja, beide Mannschaften kriegen die Maxime ausgegeben. So, wir konzentrieren uns heute hier aufs Verteidigen.
Wir möchten heute beide Halbzeiten nicht verlieren.
So, ihr spielt Catenaccio, wir spielen den Mainzer Riegel. Finne, das war's. Ja, also ich möchte schon aber noch etwas sagen, wen ich jetzt erwarte. Ich erwarte jetzt nicht, dass ein Podolski startet gegen Stuttgart. Aber ich erwarte, dass ein Hanke Olsen startet. Ja. Ich erwarte, dass ein Arnaud Nadin startet. Ich erwarte, dass nicht Jason Lee vorne startet. Und ehrlicherweise erwarte ich, dass Nelson Viper vorne drin ist. Entweder neben Benedikt Hollerbach oder neben Paul Nebel oder. Das ist das, was ich jetzt gerade erwarte.
Um es mit deinen eigenen Worten zu sagen, mach doch mal was Geiles.
Genau, mach doch mal was Geiles. Und ehrlicherweise, ich glaube nämlich, dass meine Vorfreude, und das war nicht nur meine, sondern die von vielen Menschen im Block vor der Conference League, als sie die Startaufstellung gesehen haben, du kannst die Menschen unfassbar begeistern, wenn du was ausprobierst. Und die Menschen sind total bereit, dir alles zu vergeben, solange du etwas ausprobierst. Allerdings die ganze Zeit dasselbe zu tun und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen, ist A, nicht nur definitorischer Wahnsinn, sondern führt auch in Mainz ganz schnell zu einem Stimmungsbruch. Und das solltest du nicht forcieren. Ich finde, Stuttgart muss auch als Warnsignal gelesen werden und man darf sich diese Leistung nicht schönreden, aber das haben wir im letzten Spiel auch schon gesagt, du musst jetzt anfangen, Dinge auszuprobieren. Und dazu gehört jetzt für mich, dass Henriksen endgültig verstanden hat, er muss derjenige sein, der mutig vorangeht und er muss derjenige sein, der das Leistungsprinzip jetzt konsequent anwendet, auch wenn das unangenehme Entscheidungen zu fällen gilt, wie gegen Stefan Bell und gegen Jae-Sung Lee. Entschuldigung.
Vielleicht liegt da aber auch die Chance drin der Woche, dass du sagst, ein Pokal... Also
die Chance der Woche.
Die Chance
eine neue Kategorie von Felicitas Bode. Die Chance der Woche.
Chance der Woche. Pass auf. Ein Playoff-Spiel gewinnst du nicht, indem du kein Gegentor bekommst.
Oh, das ist schon eine Weisheit.
Ein Ligaspiel kannst du sehr wohl gewinnen, wenn du kein Gegentor bekommst. Sprich, hear me out. Wir haben das einfach völlig ignoriert, aber ich finde, das musst du noch in diese Sendung mit rein. Mainz 05 hat einen neuen Negativrekord aufgestellt.
Oh.
In Sachen weiße Weste.
Hi.
Wir sind seit 19 Bundesligaspielen ohne weiße Weste. Das letzte Mal, dass wir zu null gespielt haben, also kein Gegentor bekommen haben, war am 23. Spieltag letzte Saison gegen St. Pauli. Splitte einfach deine Hoffnungen der Woche auf diese beiden Spiele. Sag, wichtig ist, dass wir gegen Stuttgart im Pokal konzise vors Tor kommen und vernünftig aufs Tor schießen. Und gegen Bremen wollen wir kein scheiß Gegentor. Damit wäre ich schon zufrieden, dass du sagst, du versuchst gegen Stuttgart Tore zu schießen und gegen Bremen keins zu kriegen. Ist jetzt vielleicht nicht, das reißt jetzt nicht jeden vom Hocker, aber mich würde es beruhigen.
Das ist ein Matchplan. Ich erinnere mich da so ein bisschen an eine Mitgliederversammlung, wo eine alte Oma sich meldete und sagte,
hallo?
Sie spielen immer nur über rechts. Aber ich sitze links, ich sehe nie, was da vor sich geht.
Das finde ich jetzt ein bisschen mies. Also ich finde schon, dass meine Aussage ein bisschen mehr Gehalt hat. Aber ja, wenn du das so siehst, dann legen wir
deinen... Nein, ich stimme dir dahingehend zu. Es ist aber eine unfassbar schwierige Gratwanderung, die Defensive zu stabilisieren und gleichzeitig besser im Offensivspiel zu werden.
Ja, deswegen mach's halt nicht so. Sei halt nicht besser im Offensivspiel und stabilisier deine Defensive gegen Bremen und... Himmel hilft gegen Stuttgart, Hauptsache Hollerbach schießt für seine 10 Millionen Mann Tor.
Das wäre was, aber ich glaube, Hollerbach ist momentan einer der Spieler, der in einem System spielt, das
ihm nicht zutritt. Ja, da muss man das System vielleicht mal umstellen in einem Playoff-Spiel.
Das, was wir ja gesagt haben, oder in einem DFB-Pokalspiel, also eben mal anpassen, weil ich glaube, wir tun dem Jungen auch keinen Gefallen, ihn die ganze Zeit, wenn auch zu Recht, zu kritisieren, wenn er momentan in einem System spielt, das ihm überhaupt nicht zu Pass kommt. Und das ist eine furchtbar ungute Situation auch für den Kopf, weil du kannst dir keine Erfolgserlebnisse holen, du kriegst zu Recht auf die Mütze, aber du kannst es momentan auch nicht besser machen, weil dir eben ein kongenialer Partner fehlt. Henriksen muss wieder die Pärchen finden. Und ein Pärchen, das hatte sich heute Abend in der Altstadt gefunden, um diese Spielpaarung, nämlich Mostar und Stuttgart, zu analysieren. Dieses Pärchen war das Ehepaar Budde. Sing!
Sing!
Ja, das ist so ein gelungenes Ende, würde ich sagen. Also der Sendung,
das
nicht
heißt,
der Beziehung.
Das heißt, wir können jetzt wieder in Ost- und Westflügel verschwinden und uns am Mittwoch zum Fußball wieder treffen.
Genau, so machen wir das jetzt. Bitte Setz noch einen Tee auf. Ich habe das Gefühl, mir wird langsam auch kalt, je länger wir drüber sprechen.
Meine Mikrofonhand ist einfach ein einziger Eisblock. Ich bin wirklich wie so ein White Walker und das Mikrofon ist an meiner Hand festgefroren.
Heizen ist teuer geworden, liebe Freunde. Heizen ist teuer geworden. Wir sparen jetzt schon. Aber ihr Lieben, ganz ehrlich, eins können wir Mainzer ganz schlecht. Nämlich die Hoffnung aufgeben. Und ich finde, wir sind noch sehr weit von dem Punkt entfernt, um die Hoffnung aufzugeben. Ich bleibe aber bei meiner These, die ich am Anfang der Saison getätigt habe. Es wird eine lange Phase bis zur Winterpause und dann wiederhole ich meinen Satz nochmal vom Anfang der Sendung. Es ist kurz vor Ajorg, vielleicht wird es nicht Ajorg, aber wir brauchen auf jeden Fall jemanden hinten drin, der uns das Ganze stabilisiert, der uns hilft, das Spiel von hinten besser aufzubauen. Wir brauchen den vielbesungenen Anker von uns im Spiel, dürfte auch gerne wieder zitieren und dann wird, glaube ich, vieles besser und dann haben wir nämlich auch die Defizite aus dem Sommertransferfenster gefangen. Und dann werden wir eine Bombenrückrunde spielen.
Und es gibt sowieso etwas, was sehr, sehr gut gegen eisige Stimmung hilft. Hüpfen.
Hüpfen.
Ganz viel hüpfen.
Und Glühwein.
Und singen.
Also Glühwein sollte langsam mal wieder saisonal ins Stadion kommen. Ich war schon sehr enttäuscht gegen Mostar, dass kein Glühwein im Stadion gab.
Oder Kinderpunsch. Aber ich hätte gerne einfach das wieder am... wir wissen, ne, wir sprechen hier darüber, was kann das Trainerteam machen, was kann die Mannschaft machen. Aber letztendlich müssen wir immer mit dem Appell aus dieser Sendung rausgehen. Es kommt auch auf uns an und am Mittwoch ist Playoff-Spiel im blöden DFB-Pokal. Zweite Runde. Ey, Mainz 05 ist in der zweiten Runde. Da können wir auch mal wieder ein bisschen was aufs Parkett legen.
Ich habe Bock drauf und ich freue mich auf jeden und jede, die ich dann am Mittwoch im Stadion sehen werde. Auch wenn wir dann gemeinsam frieren. Wir stehen zusammen, wir hüpfen zusammen, wir schütten uns Glühwein in den Nacken, weil wir siegen werden. Bis dahin, meine lieben Freunde, sage ich Arrivederci und ciao, ciao.
Tschüss.